Hilfe, ich bin umzingelt. Alex, Alex, Alex. Und da so eine gescheite Finals-Preview rauskommen, wir versuchen es heute im Podcast bei Abteilung Basketball. So lassen wir es, Alex. So, guten Tag in die Runde. Wir haben ein Problem. Das möchte ich sofort ansprechen. Und ohne, dass sich jetzt jemand zu Wort meldet. Alex, sei ruhig. Guten Tag. Das Problem ist, dass hier alle um mich herum Alex heißen. Also wir haben ja Alex als meinen Partner, Alex Dechand. Unser Tonensch heißt ja Alex.
Stimmt.
Und jetzt haben wir heute noch einen Gast, der auch Alex heißt. Nämlich unseren Magenta-Sportexperten Alex Vogel.
Hallo, grüß dich.
Hallo Alex. Jetzt bin ich verwirrt und vor allen Dingen müssen wir das jetzt ändern. Ich kann ja euch ja nicht beide mit jeweils Alex ansprechen.
Was machen wir da?
Ich könnte deinen Spitznamen nennen, den ich seit letzter Woche weiß. Denn Alex hat einen österreichischen Spitznamen.
Ja, das ist doch perfekt.
Oder wir nennen dich, du heißt ja Vogel und du weißt, was jetzt kommt. Ne?
Ja, wäre nicht so cool.
Nee?
Nee.
Larry.
Ja, das wäre auch in Ordnung, ja. Ich dachte, du willst jetzt einfach nur Vogel sagen oder
nee,
so.
Nee, Bird, Larry Bird.
Ja, okay. Das habe ich auch noch nie gehört.
Eher so Birdman oder Birdman. So?
Das habe ich auch schon mal mitbekommen, ja.
Ja.
Wie ihr wollt.
Birdie.
Hau rein.
Hast du ein Nickname?
Nee, absolut nicht.
Tatsächlich nicht.
Also es wird also, häufiger mal Birdman gesagt, jetzt Birdman, so das, im ja. Zuge der Basketballübertragung, ja. Aber muss jetzt nicht unbedingt sein, das kommt auch nicht von mir.
Wir wollen ja, dass du dich wohlfühlst bei uns.
Ja, absolut.
Ja. Alex hat sehr viel als Experte fungiert in dieser Saison.
Danke, das bedeutet mir viel.
Das The Birdman, leider auch, nicht leider, im Grunde soll es ja völlig egal sein, dass er auch für einen anderen Sender gearbeitet hat, den wir hier nicht nennen wollen, aber der Schwierigkeiten beim Vokalekauf hatte. Aber ach, bei uns.
Ach, ne? Du meinst dessen?
Dessen?
Nein.
Aber die Expertise wirklich herausragend. Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit dir zu kommentieren. Am liebsten höre ich aber, wenn ich dann zu Hause auf dem Sofa sitze, dann, wo ich nichts sagen muss, da höre ich,
dass du in Alex vollen Genuss kommst.
Ja, genau, das ist noch
der Expertise.
Und Alex wird auch die Serie eröffnen am Sonntag, das Finale in der Easy Credit BBL zwischen dem FC Bayern München.
Am Sonntag.
Gegen Alba Berlin.
Ganze Woche Pause.
Gutes Thema. Alle Menschen, mit denen ich spreche, alle, Spieler, Geschäftsführer, Trainer, Fans sagen, diese Saison ist zu lang. Die Planung ist ein Desaster.
Gut, man wusste jetzt natürlich auch nicht, dass wir nur Sweeps haben im Halbfinale.
Unabhängig davon,
natürlich, stimmt.
Man kann ja auch ein bisschen flexibler sein, was die Planung angeht. Wenn du jetzt die Sweeps hast, dass du dann vielleicht das erste Finalspiel
vorzeigst. Das ist, glaube ich, schwierig wegen der Hallenbelegung. Ja. Du musst ja da schon im Vorfeld die Halle irgendwie fix machen. Gerade wenn du jetzt Berlin hast, da dieses Drum, was wo jeder irgendwie kommt, Katy Perry, was weiß ich noch immer. Das funktioniert so nicht. Aber man sollte, so war es jedenfalls zu hören, sich eventuell ein Beispiel am spanischen Basketball nehmen. Die machen ja auch vom Modus her das anders. Die spielen ja Best of Five und dann 2-2-1. Also die machen zwei Spiele bei dem Team, das Heimrecht hat, wechseln dann die Stadt. Und dann gäbe es eventuell Spiel 3 und 4 dann eben in der anderen und das fünfte wieder bei dem Heimrecht.
Ja, da hast du gerade im Halbfinale, also bei Real gegen Valencia, die Serie ist ja jetzt vorbei, und bei Barcelona Saragossa jeden Tag ein Spiel. Also die spielen immer im Zweitagesrhythmus jede Serie. Das sollten eigentlich die Playoffs sein. Also mir gefällt das so ganz gut, mir wenn du immer Basketball auch hast.
Ja. Deswegen würde ich mal das, also nächstes Jahr ist sowieso alles anders, weil nächstes Jahr ist Spiel 5 am 12. Juni, weil es gibt noch ein vorolympisches Qualifikationsturnier. Das heißt, nächstes Jahr wird sowieso, ich weiß nicht, wie sie das dann lösen, aber da...
Wenn es gut läuft, ohne Deutschland.
Wenn es gut läuft, ohne Deutschland, ja. Da spielen also nochmal ein paar Teams die letzten Startplätze aus für Tokio, was ja dann im Juli beginnt, die Olympischen Spiele. Also, da vielleicht nochmal an die Herrschaften und Damenschaften der Easy Credit BBL mit auf den Weg geben, vielleicht, dass man darüber nachdenkt, diese Playoffs Playoff-Figger zu machen, vom Spielplan.
Ja.
Das ist irgendwie...
Es kommt auch nicht so wirklich Playoff-Stimmung auf, bisher muss man sagen, das lag natürlich auch an dem Ausgang der Serien, wusste ja auch keiner. Aber trotzdem, das ist natürlich ein guter Punkt, den du da nennst. So muss es sein in den Playoffs, dass du halt wirklich täglich gefühlt spielen.
Eigentlich schon.
Mhm. Da finde ich das spanische Modell schon auch sehr spannend.
Ich finde
2-2-1 auch gut. Würde mich interessieren, wie das die Teams sehen. Natürlich, du sparst dir einiges an Reiserei.
Mhm. Die Amis, und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe schon oft gehört von den Amis, die gesagt haben, so in Deutschland in der BBL spielen, da geht es ja Mitte August los und die spielen bis Juni. Da habe ich keinen Bock drauf. Und das ist wohl angeblich in allen Ligen oder in allermeisten Ligen anders. Und deswegen ist das auch nochmal für die Tatsache, dass dann eben manche Spieler vielleicht gar nicht kommen wollen in die Liga, auch nochmal ein Faktor.
Kann gut sein, ja.
Also, ja.
Und dafür wird pünktlich gezahlt.
Wir haben ja Derrick Williams hier gehabt, ja, vor 2-3 Wochen. Ja, ja. Der hat gesagt, er hat noch nie so viel im Mai trainiert wie in dieser Saison. Und als der gehört hat zum ersten Mal, dass die Saison bis zum 28. Juni gehen könnte, das wäre ein mögliches Spiel 5 in diesem Jahr. Also, das ist uns aufgefallen. Viele unzufriedene Menschen mit dem Spielplan und mit
auch dieser... Auch Spieler. Also, auch auf Twitter konnte man da sehen, Patrick Kopfhörner und Peyton Siever. Auch ehemalige Spieler haben sich dann eingeschaltet. Also, es dürfte wirklich ein Thema sein, das emotional behandelt wird und auch wirklich unter den Beteiligten und die am meisten betrifft. Und das sind natürlich die Spieler und Coaches.
So, dann kommen wir jetzt zur Finalserie, beziehungsweise noch nicht. Erst einmal, beide Halbfinals wurden ja dann doch irgendwie klar entschieden, wenn man es so sagen will. Vor allen Dingen Oldenburg gegen Berlin hat uns ein bisschen überrascht. 3-0 für Alba Berlin. Birdie, was war da los mit den Vögeln? Ha, wir gucken mal hier, die Vögel im direkten Duell.
Ja, schwierig. Also Alba war die klar bessere Mannschaft, die viel flexibler war, die es einfach besser gemacht hat, die viel mehr Waffen hatte, im Angriff dann auch, die besser verteidigt hat, die den Dreier 10% besser getroffen hat, also Oldenburg nur 29% von draußen, da wird es dann schwierig, gegen Alba eine Serie zu gewinnen. Und dann natürlich die Pick-and-Roll-Verteidigung mit Mahal Basic, auch das war ein Problem. Ja, Oldenburg hat ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen.
An der Stelle muss wahrscheinlich auch ein Spieler genannt werden, den wir alle sehr mögen und der sehr lange uns schon begleitet in dieser Liga, das Ricky Paulding, der ein mega Viertelfinale spielt. Dreierquote hast du schon erwähnt, die ging bei ihm drastisch runter, also 2 von 10 hat er geworfen im Halbfinale. Natürlich diese großen drei, die du da hattest bisher mit Mal Basic, Cummings und Paulding. Ich sag mal so, wenn er ein gutes Spiel liefert, Paulding in dieser Saison, dann haben sie eigentlich immer gewonnen. Und er hatte halt kein wirklich gutes Spiel im Halbfinale. Hatte gute Stats gegen Bonn. Wie seht ihr seine Entwicklung oder den Impact?
Also gerade das erste Spiel war natürlich sehr, sehr bitter, was du natürlich sofort als Heimmannschaft gewinnen willst. Ja. Und dann macht er da nur 3 Punkte, wirft echt mies aus dem Feld. Und das hat der ganzen Geschichte dann in Oldenburg auch nicht geholfen, weil da gibst du sofort den Heimvorteil ab, für den du die gesamte Saison gearbeitet hast.
Ja. Trotz alledem hat mich das schon überrascht, wie deutlich der Unterschied war zwischen Berlin und Oldenburg. Eigentlich habe ich gedacht, in diese Phalanx Berlin-Bayern, dass Oldenburg da eine gewisse Rolle spielen kann nach der Saison. Jetzt erscheint es doch deutlicher denn je, dass wir mit den Bayern und mit den Berlinern 2 Teams haben, die den anderen einfach echt meilenweit voraus sind.
Ja, hat vielleicht auch mit der Belastung zu tun. Die Oldenburger hatten das ganze Jahr keine Belastung, die Berliner eben schon. Und dann war vielleicht eine Liga der Unterschied sogar dementsprechend, dass Alba stärker, beziehungsweise Oldenburg natürlich stärker war als Alba. Oldenburg hat ja auch unheimlich hoch gewonnen in Berlin.
Ja. Mhm.
Und jetzt auf einmal ist der Rhythmus gleich. Beide Mannschaften haben die gleiche Zeit an Regeneration zwischen den Spielen gehabt. Und dann zeigt sich halt, dass Alba doch die bessere Truppe zusammen hat.
Ich glaube auch, dass Erfahrung einen Riesenunterschied ausgemacht hat, weil die einfach in Situationen waren in den letzten beiden Jahren mit dieser Teamkonstellation ja auch, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Die haben halt schon so viel gesehen. Und ich hatte so das Gefühl, also gerade in Spiel 1 so, ja, ist ja schön, was ihr hier macht und ihr habt ja den Heimvorteil, aber das juckt uns nicht. Also da haben wir ganz andere Sachen gesehen.
Super. Abgesagt. Im Übrigen herzlichen Glückwunsch an Alba Berlin zum Einzug in die Euroleague.
Ja,
boom,
absolut.
Zack, bumm. Das wurde ja schon verkündet von Marco Baldi. Sie werden Euroleague spielen, wenn sie im Finale sind. Das kann ihnen jetzt keiner mehr nehmen. Und damit haben wir nächste Saison 2 deutsche Euroleague-Vereine. Und ich kann mir fast vorstellen, dass während dieser Finalserie jetzt, einfach nochmal um so einen Team-Boost da irgendwie reinzubringen, diese Vertragsverlängerungen kommen könnten. Also es wird ja gemunkelt,
ja, dass
Aito, Siva und Sigma verlängern.
Ja, das wäre Wahnsinn.
Das kannst du natürlich, glaubst du nicht?
Doch, unglaublich.
Ja, unglaublich.
Also es wäre unglaublich. Es wäre ein mega Schritt auch, muss man jetzt auch ganz banal, glaube ich, sagen, für Basketball in Deutschland, dass du ein Team wie Alba so lang so in dieser Konstellation eben sehen kannst.
Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass Berlin das nutzt, um das nochmal so während der Serie so mal reinzufahren. Und nach Spiel 1 vielleicht oder sowas, so von wegen, by the way, übrigens die drei, die ja so ein bisschen das Kernstück bilden, mit Giffey noch dazu als das deutsche Aushängeschild. Mhm. Sag ich jetzt, rede ich mich gerade im Kopf und Kragen? Nee, ne, ist so. Nee. Dann man weiß ja immer nie, wer sich auf den Schlips getreten fühlt. Herr, vielleicht sagt auch Tim Schneider, ich bin doch die Zukunft. Oder Franz Wagner. Hey, wo bin ich denn?
Nee, bin ich absolut bei dir. Wenn du ein gutes Giffey-Spiel auch kriegst, übrigens Berlin super schwer zu schlagen. Ja. Also wenn seine Produktion stimmt, offensiv, dann gewinnen sie eigentlich immer.
Ja. Wir werden gleich mit aber nochmal über das Halbfinale reden, beziehungsweise weil wir nach Oldenburg schalten werden.
Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Also, und wir haben eine Zuschrift auch bekommen, bevor wir dann komplett Richtung Finale schauen, in unserer schönen Rubrik Voice of
Germany.
Auch zum Thema Playoffs, weil natürlich auch unter den Fans das ein Riesenthema ist.
Hallo Alex, hallo Micha, guten Tag. Ich muss sagen, als ich die Matchups der diesjährigen Playoffs gesehen habe, habe ich mich ziemlich gefreut, bin mit ziemlicher Euphorie in diese Playoffs gegangen, da eigentlich alle Duelle für mich sehr vielversprechend klangen. Jetzt sind beide Halbfinale gespielt. Wir haben in 5 von 6 Fällen einen Sweep gesehen und ich muss ehrlich sagen, dass ich dann doch ziemlich enttäuscht bin. Jetzt muss das Finale Alba gegen Bayern doch schon einiges bieten, um die Playoffs noch zu retten. Was ist eure Meinung dazu?
Also in den sozialen Netzwerken hört man diese Aussage häufiger. Mhm. Und ich habe mich so ein bisschen geweigert, mich in diese Gähn-Stimmung einzureihen, weil wir haben ja auch sehr, sehr guten Basketball gesehen. Also,
wir haben immerhin Fechter geschenkt bekommen.
Fechter auch oder auch Bonn hat jetzt auch eine ganz nicht so schlecht gespielt in diesen Playoffs. Also
Ulm hatte gute Runs.
Die Braunschweiger haben sich gut verkauft, 3-mal gegen die Bayern. Ja.
Es sah alles deutlicher aus, als es war.
Genau, es waren zwar ständig Sweeps und Berlin hat natürlich eine überragende Serie gegen Oldenburg gespielt. Mhm. Das war also auch sehr, sehr ansehnlicher Basketball.
Hätte ich nie gedacht, dass das ein Sweep wird, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch auf gar keinen Fall. Hatten wir auch häufiger drüber gesprochen. Ich dachte, das geht vielleicht über 5.
Mhm. Vielleicht hat es auch was mit diesem Spielplan zu tun, dass eben sie dieses Dauerfeuer-Playoffs einfach nicht so aufkam, weil zu viele Pausen dazwischen waren und dass die Playoffs dadurch auch nicht so richtig getragen wurden.
Klar, es gibt natürlich auch, du musst auch immer nachschauen, dann, wann ist jetzt ein Spiel und ist noch ein Spiel und wann muss ich mir den Abend freihalten oder nicht oder den Nachmittag? Also diese spanische Sache, das geht mir gerade nicht aus dem Kopf. Wenn du weißt einfach, okay, morgen ist wieder ein Spiel, übermorgen ist ein Spiel, ausfertig und dann hast du es komprimiert auf 10 Tage oder wie lange
dann muss man eben über das Thema nachdenken, dass man es noch versetzt macht. Ne? Mhm. Also wir haben ja oft dann eben auch Sonntags, sage ich mal, 2 Spiele. Vielleicht macht es dann Sinn zu sagen, okay, auf jeden Fall 1 Samstag, 1 Sonntag. So. Mhm. Dann ist das 2. von der 1. Serie, die Samstag gestartet ist, am Montag und das 2. von Sonntag am Dienstag und am Mittwoch und so weiter und so weiter. Dass man also wirklich jeden Tag unter diesem, dass man da nicht weckt. Weil jetzt ist gerade nichts, außer, wie steht ihr zum Thema Frauenfußball übrigens? Das ist die Weltmeisterschaft. Wir reden über deine große Leidenschaft, Birdie. Wir reden über den BVB.
Das ist gut, ja.
Sollen wir das machen?
Dass man das jetzt hier so sagt, ist natürlich interessant, aber gut.
Also, wollt ihr was zur Frauen-WM sagen im Fußball oder noch nicht? Später machen.
Ich wollte auf jeden Fall nochmal Fechter hypen. Und bevor wir das vergessen, weil man vergisst so schnell in dieser schnelllebigen Zeit. Das, was die da abgeliefert haben, das hat riesengroßen Spaß gemacht. Und alleine deshalb war es schon wahnsinnig, keine ganz, ganz schlechten Playoffs.
Nein, es waren auf keinen Fall schlechte Playoffs. Also ganz ehrlich, ich hätte mir auch erhofft, dass die Serien so ein bisschen länger gehen. Habe mir da ein bisschen mehr Gegenwehr von Oldenburg zum Beispiel gewünscht und habe auch gedacht, dass sie die bringen. Aber Fechter war geil. Also im Viertelfinale gegen Bamberg, das ist bisher die Serie überhaupt.
Und vom Publikum in München? Mit Applaus verabschiedet.
Ja.
Habe ich noch nie gesehen.
Muss man fast auch. Also, diese eine Sequenz, die sie da hatten, diesen Lauf im Audidom, was war das? Spiel 1? Ja. Als sie von minus 16
auf plus 1.
Auf plus 1 diesen wilden Hollandstreiern.
Ja, unfassbar. Du darfst sie nie abschreiben. Irgendwie. Du hast immer das Gefühl gehabt, Fechter ist nie tot. Die können nochmal zurückkommen.
Ja.
Aber die Bayern waren am Ende dann zu stark. Und Fechter hat auch nicht mehr so die Intensität bringen können, wie noch in der Bamberg-Serie.
Ja. Aber ohne Witz, es kommt gerade ein Tweet der Liga zum Thema Finaltermine.
Okay.
Die BBL twittert, in den vergangenen Tagen erreichten uns einige kritische Bewertungen und Nachfragen zur Terminierung der diesjährigen Finalpartien zwischen Bayern und Berlin. Hierzu hat
Stellung bezogen.
Stellung bezogen. Okay, Stellung beziehen. Achtung, und der Klaric wartet auf uns. Müssen wir uns zügig sputen. Achtung, die Stellungnahme. Warum mussten das erste und das dritte Spiel an Sonntagen um 18 Uhr angesetzt werden? Warum musste das zweite und das vierte Spiel um 20.30 Uhr angesetzt werden? Es ist eine sehr lange.
Es ist sehr lang. Es geht auch bei den Fans sehr viel natürlich auch um Tip-Off-Zeiten und Auswärtsfahrten, unfreundlich, bla bla bla. Mhm.
Die TV-Situation und ihrer Clubs hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert, zum Wohl aller Beteiligten, vor allem auch der Fans und solcher, die es noch werden. Alle Spiele live in HD, auf allen Endgeräten, Magenta Sport, bla bla blub. Allen Medienpartnern, die unseren spannenden Sport produzieren, übertragen, soll der Spielplan natürlich gerecht werden.
TV und Multifunktionsarenen ist die Antwort. Ich fasse es zusammen.
TV und Multifunk, also ja. Das ist auch das Free TV
mit ein, geht um
das Free TV mit eingebunden werden kann, das sogenannte Free TV, wie ich es immer nenne.
Klar, da, es gibt so viele Faktoren, du kannst es nicht einfach über einen Kamm scheren und ja.
Selbst in der Theorie ist die Verkürzung der Wartezeit zwischen Halbfinale und Finale auch nur dann eine Option, wenn beide Halbfinalserien frühzeitig und nach derselben Anzahl an Spielen enden.
Dann möglich wird etwas, was dann muss in dem Fall vermieden werden. Ja, gut.
Wir denken nochmal über die spanische Version nach, liebe Liga. Wir haben das hier thematisiert. So.
So.
16:30 Uhr, wir sind eh spät dran, weil Mama Geburtstag hatte.
Ja, alles Gute.
Da, das will ich
und schöne Grüße.
Ja. Schöne Grüße
ja, an meine Mama. Ausrichten.
Ich habe ihr das vorgespielt, dass sie vorkam letzte Woche. Da war sie natürlich perplex. So, jetzt rufen wir erstmal bei Serdan Klaric an, den Sportdirektor der EWE Baskets Oldenburg. Und
schauen noch einmal zurück.
Schauen noch einmal zurück und voraus. Moin, moin nach Oldenburg.
Moin, moin.
Ja, Serdan, wir haben hier gerade schon mal ein bisschen rumschwadroniert und philosophiert über die Halbfinalserie gegen Alba Berlin. Und ja, verflixt nochmal. Ich glaube, keiner hätte gedacht, dass das Ganze 3:0 für Alba Berlin ausgeht. Und relativ klar so auch irgendwie, Berlin war die deutlich bessere Mannschaft. Warum war Berlin aus eurer Sicht nicht zu schlagen?
Ja, wir haben auch erwartet, dass gewinnen wir eine, zwei oder sogar drei Spiele dieses Jahr. Da gibt es verschiedene Faktoren, sage ich aus meiner Sicht. Erstmal muss man wirklich realistisch bleiben und Fakten sind, wir haben gegen Alba Berlin rausgeflogen und muss man, wie sagen wir, auf Deutsch schön Kirche im Dorf lassen. Wir haben gespielt gegen eine Institution, einen Namen in Europa, nicht nur in Deutschland. Alba Berlin mit 18 Titeln, Finale Eurocup dieses Jahr, Trainer Ito mit 21 Titeln, ich habe irgendwo gelesen in seiner Karriere. Viel größere Etat als unsere auch, das muss man ehrlich sagen. Wir haben die drei Spiele gewonnen, alle drei Spiele waren wir im Spiel drin. Wir haben war letztes Jahr gegen Alba Berlin haben wir verloren, 3-2 im Viertelfinale. Aber dieses Jahr waren wir, alle drei Spiele haben wir verloren, aber alle drei Spiele waren wir bis zu ein paar Minuten vor Schluss in die Spiel drin. In zweites Spiel bei 64-62 haben wir zwei offene Dreier gehabt, die Anschluss zu haben, nicht getroffen auf andere Seite, trefft. Ich glaube, Peyton Siever, Dreier, da setze ich auf 9. Letztes Spiel bei 70-70, genau dasselbe. Wir haben zwei offene Schüsse. Peyton Siever, Siever trifft auch wieder von 9 Meter, glaube ich. 73-70. Und dann geht das Spiel in andere Richtung. Die erste, was habe ich gesagt, war Fakten. Mhm. Das ist wirklich Fakten. Berlin ist großer Respekt von Berlin, wirklich als Club und als Organisation. Aber wenn, guck mal, aus fachlichen Gründen, unsere Rotation war kleiner. Wir haben mit 8 Leuten gespielt. Berlin war variabler. Das hat uns auch viel beschäftigt. Dann in einem Moment spielt Aito mit Wagner und Giffey auf Position 2 und 3. Und das ist wirklich Size und Große. Da muss man sie erstmal einpassen. Und was muss man sie beschäftigen, mit so zwei große Guards zu spielen? Wir haben zwei Spiele, glaube ich, Rebound und Turnovers konnten wir nicht kontrolliert. Wir haben das am Ende das geschafft, die letzte Spiel, das Rebound und Turnovers zu kontrollieren. Davor war das Beispiel die zwei Sachen, wo waren wir ganzes Jahr wirklich überragend. In Turnovers waren wir die beste Mannschaft in der Bundesliga. Und dann erst und zweites Spiel haben wir wirklich viele und einfache und nicht unnötige Turnovers gehabt. In Situationen, wo muss wir scoren aus Fastbreak, haben wir, ja, sage ich jetzt, Blödsinn gemacht. das haben wir geschafft, erst in drittes Spiel zu kontrollieren. Die ganze Serie haben wir irgendwie keinen Wurf von außen gehabt. Ja. Berlin hat 2 von 3 Spielen, glaube ich, dick über 40% für Dreier geworfen. Wir haben zwei von drei Spielen unter 30, einmal 24, glaube ich, im zweiten Spiel war 24%. Erfahrung hat auch eine Rolle gespielt. Was hat Alba gesammelt dieses Jahr in Eurocup? Bei so einem Rhythmus zwei Spiele und dann in drei, vier Tagen und wenn spielst du wie Alba so erfolgreich in Eurocup, dann macht sie bemerkbar am Ende der Saison in Playoffs das, was hat uns gefehlt dieses Jahr.
Ja. Aber Serdan, wir hatten dann trotzdem so ein bisschen das Gefühl, ich meine, eure Saison war ja super. Eigentlich gibt es ja nichts zu meckern. Vorrunde, Hauptrunde Platz 2, ständig 100 Punkte oder tief in den 90ern gescored, super ansehnlicher Basketball, Mahal Basic als neuer Triple-Double-König und trotzdem hat man das Gefühl, dass irgendwie die Bayern, die ihr ja doch tatsächlich auch zu Hause geschlagen habt als eine von ganz wenigen Teams und die Berliner dem Rest der Liga doch nochmal ein Stück weiter entrückt sind. Täuscht da der Eindruck? Ist der Abstand größer geworden zu Berlin zum letzten Jahr? Oder,
das ist die zwei Clubs, die hat sie in alle Richtungen weiterentwickelt. Wir haben das versucht oder wir versuchen das Club und wir sind jetzt durch die neue Halle, durch die Clubcenter, alle Aktionen, was macht Hermann Schuller zusammen mit den Sponsoren, ist das großartig. Aber trotzdem, dass die Sprünge, was hat Bayern gemacht oder Alba Berlin was macht, das ist schwer zu folgen, das ist klar. Und das ist immer Gefahr. In einem Moment war das Bamberg und Bayern. Wo kann man sagen, wenn ist das zu groß, die Unterschied, dann wird die Bundesliga nicht mehr Spaß machen. Aber trotzdem, ich sage das, wir haben das tolle Saison gehabt und wir haben das, glaube ich, auch die Bundesliga gehabt wie noch nie. Wo hat wieder 6-7 Clubs gekämpft um die letzte 7. und 8. Platz in Playoffs bis zum letzten Moment. Wir haben das oben auch gehabt, knappe Kiste und ich glaube nicht, dass wir das jetzt so groß, dass das Unterschied das macht die Bundesliga.
Schauen wir kurz voraus. Ja, im nächsten Jahr, Berlin wird ja jetzt Euroleague spielen. Das heißt, die werden den Kader auf jeden Fall auch nochmal aufpeppen, sage ich jetzt mal. Oder auch in der Breite vielleicht sogar nochmal noch weiter aufstellen. Die Münchner ja sowieso als Euroleague-Mannschaft. Wie ist da jetzt euer Standing? Du hast gerade schon gesagt, ihr habt eine relativ kurze Rotation mit 8 Leuten. Ihr werdet sicherlich im nächsten Jahr international spielen. By the way, wo überhaupt? Und wie wird dann jetzt die Ausrichtung sein? Wie will man den Abstand nach oben verkürzen?
Die doppelte Belastung. Wir haben das bewusst gegangen mit einer jüngeren Kader, was betrifft die deutschen Spieler. Und wir haben das wirklich gedacht, dass das paar Spieler aus junge Garde schafft das noch mehr Vertrauen zu kriegen bei Mladen und mehr Minuten zu bekommen. Das war nicht jetzt ohne Grund. Wir haben das gehofft, das schaffen wir und das spielen wir mit großer Rotation. Aber nächstes Jahr spielen wir international wieder und dann muss das die Kader größer sein, weil das ist gefährlich. Und was betrifft die Verletzung und die ganze Regeneration. Und das ist nicht möglich mit 8 Leuten. Das heißt, wir müssen versuchen, uns zu verstärken auf eine oder andere Position und mit die größere Rotation spielen und dann versuchen, die Jüngeren noch besser zu integrieren.
Wisst ihr schon, wo ihr spielen wollt?
Ungefähr.
Das letzte Mal war es Champions League, aber natürlich kommt der Eurocup.
Kommt beides in Frage.
Dann kann man dir schon ein bisschen was entlocken. Warum ist das denn so ein großes Geheimnis? Kann man doch schon sagen, oder nicht?
Ich bin bereit, zuständig für den sportlichen Bereich. Und dann übernehme ich nicht die Verantwortung oder bestimmte Aussage, was ist noch nicht in meinem Bereich. Und ja, wir wissen, was ist letztes Jahr passiert. Wir wollten unbedingt, das ist jetzt nicht so, wir wollten unbedingt europäisch spielen und dann am Ende ist das bestimmte Sache passiert, waren wir Boomer und wo haben wir ohne europäischen Wettbewerbe geblieben. Und das ist ein bisschen sensibles Thema, ganzes mit Fieber,
verstehe.
Mit
Okay, aber wir werden es bei Zeiten, wir haben nicht mehr so viele Spiele, wo wir es noch verkünden können, weißt du, deswegen ist das heute hier natürlich eine ideale Gelegenheit.
Also, weiß ich. Podcast. Ich kann nächste Woche wieder
telefonieren. Wir rufen jetzt jede Woche an, genau.
Jede Dienstag halt so.
Es wurden ja schon einige Verträge verlängert, Mahal Basic, Paulding sowieso, natürlich Booth, auch glaube ich Schwedhelm und Tada, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, Schwedhelm und Tada auch, genau.
Genau.
Kessen ist auch unter Vertrag, wenn ich das richtig sehe?
Ja.
Ja. Aber natürlich das Thema Cummings, da hat man natürlich immer gehört, okay, der ist MVP geworden, der hat Angebote von Euroleague-Vereinen, jetzt gehen wir mal davon aus, der bleibt nicht. Wie sehr will man sich denn jetzt darauf fokussieren, diese Position wieder mit einem so starken, dominanten Spieler besetzen? Oder wird eventuell, weil man den Kader verbreitern will, jetzt, sag ich mal, die Eins vielleicht nicht so dramatisch überragend besetzt, sondern dass man eher sagt, okay, wir verteilen die Kohle auf 2, 3 oder sogar 4 Spieler.
Oder vielleicht bleibt Cummings ja doch. Also.
Wir haben letztes Jahr auch verteilt die Kohle auf Ibaka, glaubt ja keiner, aber wir haben nicht so eine Ding ausgegeben für Cummings, wo sagt man, jetzt haben wir da Komplettes und haben wir irgendwo anderes gespart. Wirklich, okay. Aber gut. Wir werden das dieses Jahr auch gucken. Das kann man nicht gleiche Spieler finden. Das erstmal sollte man auch nicht versuchen, weil gleiche Leads kann man nicht irgendwo finden. Mhm. Sonst das Plagiat. Wir haben das mit Will Cummings eine super, super Verpflichtung. Ich glaube, die ganze Liga war Bereicherung für die ganze Liga. Ich habe das artistisch geschafft, ihn nach Deutschland überhaupt zu holen, weil das war nicht. Das passiert nicht jeden Tag, sagen wir so. Mhm. Und Will hat seinen Job überragend gemacht. Er ist klar mit seinen Agenten, was finde ich auch klasse, der hat sich wirklich fokussiert bis zum Ende, bis zum letzten Tag auf uns und auf Spiele, auf Liga. Hat überhaupt keine Kontakte aufgenommen mit jemandem, wollte nicht mit seinen Agenten auch nicht drüber sprechen. Und das finde ich voll professionell von ihm. Mhm. Wir werden versuchen, nächstes Jahr einen Point Guard zu kriegen, im Fall das geht er. Wirklich das... Das passt Fall in unsere Basketballstil und was so wie spielt im Laden Basketball. Das passt mit den Spielern, die sind schon unter Vertrag und dann werden wir die restlichen Puzzlestücke praktisch dazu bauen.
Mhm. Aber man darf insgesamt mit einem etwas breiteren Kader rechnen. Also es waren ja auch die Alternativen bei den vermeintlichen Schwachstellen jetzt, also zum Beispiel mal in der Defensive, Pick-and-Roll-Defense, waren ja relativ offensichtlich und wurden klar ausgenutzt. Will man jetzt da auch vielleicht ein bisschen flexibler, variabler werden auf den Positionen? Also wie kann man sich das vorstellen?
Bei erstes, ich sage das, ich habe das ganz oft die Frage bekommen, letztes Mal von im Sponsorkreis bei uns. Pick-and-Roll ist Defense, die kann man nicht 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 verteidigen. Das muss man Team verteidigen. Und wir haben das Problem gehabt in erstes Spiel mit Heimplays, Zentral Pick and Roll mit Screen, Rescreen. Das haben wir gelöst. Am Ende haben wir das nicht Probleme gehabt. Okay, die Bälle sind dann gepasst nach außen. Alba hat fast 50% Dreier in das dritte Spiel getroffen und uns dadurch geschlagen. Ich sage das, wir haben unsere Pick and Roll Defense gewaltig verbessert gegenüber von letztes Jahr. Und ich hoffe, dass wir auch nächstes Jahr daran arbeiten, dass durch die Erfahrung von Nathan Booth, der ist ja auch auf 4-5, wir sind gespannt, was macht Rashid diese Sommer mit seinem Körper und dann werden wir sehen, was macht er nächstes Jahr.
Nochmal 15 Kilo.
Nochmal 15 Kilo.
Irgendwas spielt da 3-4, nicht mehr.
Ja, genau. Point den Ball.
Ja, hat uns ja sehr viel Spaß gemacht diese Saison. Muss man ja ganz ehrlich sagen, das war natürlich auch klasse mit diesen ganzen Triple-Double-Geschichten hinten raus.
Sein Charakter ist einfach eine Bereicherung für die Liga, muss man ganz, ganz ehrlich auch sagen. Seine Offenheit. Ja. Ja.
Eine Sache ist mir aufgefallen, Serdan, ich habe das Spiel am Sonntag gesehen ohne Ton, weil ich beim Geburtstag meiner Mama war.
Okay.
Und da war der Ton aus und da war das Spiel zu Ende und Interviews wurden geführt von Arne und da war der Coach da und ich glaube auch Cummings und noch ein, zwei Spieler und ich habe, wie gesagt, den Ton ausgehabt, aber alle Spieler von euch haben gelacht. Und ich habe mir gedacht, ey, sag mal, das kann nicht sein, wir haben gerade 0-3 verloren. Es klang fast so, das sah jedenfalls so aus, als wäre keiner so richtig enttäuscht gewesen. Wie war die Situation vor Ort?
Ich sage das andersrum. Wir haben im Playoffs ist das eine kuriose Sache, wirklich. Wir haben das erste Spiel verloren und da war die größere Enttäuschung als zweite und dritte. Mhm. Ich sage, ich muss wirklich, jedes Mal meckern wir auf Schiedsrichter, ich muss das loben. Im zweiten Spiel habe ich noch nie so eine Leistung von Schiedsrichter gesehen. Wir haben Spiel verloren und wirklich, will ich das machen. Anne Panther, Robert Lottomoser und Toni Rodriguez
ja, haben überragende Job gemacht. Ja, genau. Da hat die Liga die drei Besten hingeschickt, nachdem ihr in Spiel 1
das gemut. Stand schon davor fest.
Das war fehlerlos, glaube ich, aus einem ja. Schrittfehler von Nocco, die war eindeutig ein Schrittfehler da auf der Freiwurflinie. War null Fehler, glaube ich, auf beide Seiten. Das war fast unfassbar.
Ja.
Ich habe noch nie in meinem Leben so ein Spiel erlebt.
Okay.
Und letztes Spiel auch mit Clemens Fritz und Mattinger und Arne Panther war auch sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Im ersten Spiel war die große Enttäuschung von uns alle, wirklich. Weil das war kein Level, muss ich ehrlich sagen, das war kein Level, Playoffs-Level von Schiedsrichter. Und dann arbeitest du 10 Monate und für die Heimvorteil und dann verlierst du. Ich sage nicht, ich habe extra nicht das eingesprochen vorher. Und da war die Enttäuschung groß, weil wir waren selber auch, haben wir alle gewusst, das haben wir bestimmte Sachen nicht gut gemacht.
Mhm.
Aber das war auch einer von den Faktoren zu Hause, wo war die Spieler fix und fertig. Und die Moral war so runter. Wir haben das alles versucht und wir haben das hinbekommen. Wir haben das ein Top-Spiel geliefert in Berlin, wirklich, wo haben wir die beste Verteidigung gespielt in die Serie. Und hat nicht gereicht.
Mhm.
Und dann war das nochmal die Schub von alle Spieler. Die alle wollen nochmal alles geben und die Spiele nochmal, die Serie nochmal zu verlängern. Hat nicht geklappt, aber wir haben alle gewusst, dass das war eine tolle Saison, wirklich. Das hat Spaß gemacht, mit den Jungs zu reisen. Ich war 10 Monate hautnah bei Trainingslager, bei Trainingen, bei Spiele, bei Reise. Und die Jungs hat wirklich alles gegeben. Am Ende war die Berlin besser.
Ja.
Und ja. Ich glaube, dass das Team hat Spaß gemacht, die letzte Spiele auch zusammen zu spielen.
Absolut, ja. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen nebenbei rausgehört. Die Sponsoren haben auch schon nachgefragt bei der Pick-and-Roll-Defense. Also da scheinen einige...
Nee, aber wir sind nach jedem Spiel sind wir alle oben im VIP-Raum mit den Spielern. Und dann fragen die eine oder andere, warum so. Und dann Hermansson hat dreimal hintereinander gescored. Glaube ich, das war aus Thumbdown.
Aber wie sind denn die Sponsoren so drauf? Weil nächstes Jahr in der Eurocup-Saison dann müsste ja der Etat auch wieder ein bisschen angehoben werden. Sind die Sponsoren da bereit, nochmal nachzulegen, um in der Eurocup-Saison dann einen breiteren Kader zu haben?
Das ist keine Phrase oder Lob. Hier ist das, ich lebe seit 26 Jahren in Oldenburg und das ist auch spezifischen Umgebung und positiv gemeint. Und die Leute leben Basketball hier und die war so froh, das haben wir Nathan Booth, das haben wir Rashid verlängert, Ricky Paulding mit 13 Jahren hier. Und ich bin sicher, wie jedes Jahr, das werden die alles tun, uns zu unterstützen. Das alles kann klar. Wir einen Kader zusammenstellen, das ist für Europa und für Bundesliga wieder.
Alles klar, sehr dann. Wir sagen ganz lieben Dank für die Zeit. Ich hoffe, das wird ein erfolgreicher Sommer, dass ihr die richtigen Verstärkungen holt und vielleicht abschließend noch von dir der Tipp, wer wird deutscher Meister?
Oh, ich habe das gehofft, dass diese Frage kommt nicht. Ich habe viele Freunde in München, ich habe viele Freunde in Berlin. Das wäre, glaube ich, wirklich, wirklich knappe Serie über 5 Spiele. Das wäre nicht passiert, so wie Bonn, Oldenburg oder Oldenburg, Berlin 3-0, auf keinen Fall.
Also du rechnest mit 5 Spielen?
Schwer zu sagen, wirklich schwer zu sagen. Das ist Tagesform, paar Wochen wird, glaube ich, entscheiden, Spiele entscheiden. Ja, wenn bleibt die gesund, Berlin hat härtere Spiele in die Beine, Bayern und Berlin hat auch einen Kader, die hat das ganz weit in Europa geschafft und das ist, glaube ich, ja, verdienste Finale für dieses Jahr.
Alles klar. Ganz lieben Dank in den Norden und wenn das dann sicher ist mit der Eurocup-Saison, schickst du uns kurz eine WhatsApp, ne?
Ja, oder FIBA Champions League.
Oder FIBA Champions
League. Alles klar, weiß ich nicht wirklich. Schöne Grüße.
Schöne alles Grüße, klar. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Ja, da gab es letztes Jahr dieses Theater, dass sie nicht spielen konnten, ne? Weil, wie war das nochmal? Ein Platz fehlte, ne? Also da,
ich glaube auch tabellarisch. Also, dass du, sie haben Champions League davor gespielt und dann durften sie nicht, weil die FIBA da, glaube ich, einfach, die wollten ja nicht diesen Weg gehen, dass man dann einfach Teams dazu lässt, die nicht qualifiziert sind, wie es jetzt ja auch im Eurocup mehrfach vorkam.
Also deswegen habe ich gedacht jetzt, dass sie sich eher mit der FIBA so ein bisschen leicht quer liegen und dann hoffen,
vom
Eurocup die Einladung bekommen.
Ja.
War nicht ganz rauszuquetschen.
Ist ja auch ein ehemaliges Euroleague-Team.
Darf man auch nicht vergessen. Darf auch nicht vergessen, genau. Und das ist aber immer so, jetzt hat man sich die letzten Jahre so ein bisschen Richtung FIBA entwickelt und das ist ein sehr, sehr...
Alles sehr seltsam. Darüber sprechen wir jetzt nicht.
Jetzt haben wir freie Bahn.
Oh ja.
Birdman.
Stark.
Jetzt gehen wir in die Analyse. Drei DIN A4 Seiten liegen vor dir. In, natürlich in schwarz-gelb, logisch. Ne? Also
das
gelber,
würde dir dann auch passen.
Gelber Marker, schwarze Schrift. Was steht denn da so drin, was dieses Finale ausmachen könnte? 5 Spiele, okay, kann sein. Enge Serie sicherlich auch. Was sind so die, was sind so die Expertenmeinungen dazu?
Boah, du, da steht ganz schön viel drin. Wie gesagt, ich mache ja das Spiel am Sonntag, deshalb hat es schon mal perfekt gepasst zur Vorbereitung. Natürlich Matchups ist immer so ein Faktor. Ja. Was könnte den Ausschlag geben? Was könnte ein Schlüsselduell sein? Wie will die eine Mannschaft spielen? Wie sollte die andere Mannschaft spielen? Mhm. Wie waren die bisherigen Duelle in dieser Saison? Sind die überhaupt aussagekräftig? Und lauter so Zeugs. Mhm.
Sind sie das deiner Meinung nach?
Schwierig, also wirklich
Berlin
schwierig.
Berlin hat ja schon in München gewonnen.
Ja, aber also man muss, ich finde, es gibt zwei Punkte, warum sie nicht so aussagekräftig sind. Booker hat bei den ersten beiden Spielen für die Bayern nicht mitgespielt. Hermansson hat noch keine einzige Partie gemacht gegen die Bayern. Peno hat in den ersten beiden Spielen agiert. Dann kam ja die Verletzung, das heißt Walton Jr. Und gerade Peno statt Walton Jr., Peno bringt Größe mit gegen Jovic, das ist sicherlich auch ein
das
Fakt, der sehr, sehr
entscheidend ist. Gegen die Bayern-Pointguards.
Genau, das ist so. Und Alba hat keine großen Guards. Also wir werden, denke ich, sehr viel Matissek sehen. Ich kann mir vorstellen, dass Jonas Matissek in dieser Serie eine Rolle spielt. Er hat auch in Berlin...
Der Game-Winner war, er war der Mann
des Spiels. Er war der Pokalheld.
Genau, und er hat auch beim Heimspiel gegen die Bayern vor anderthalb Monaten hat er auch ordentlich Spielzeit bekommen, hat auch die Guards verteidigt, gegen Jovic verteidigt. Das wird sicherlich hochinteressant werden.
Das ist ja sowieso spannend bei den Bayern auch. Ich bin gespannt, wie Radonjic da reingehen wird, ob er eben Jovic bringt wegen der Größenvorteile, weil er eigentlich mehr oder weniger immer abwechselt. Was jetzt die, ich meine, seine Startformationen sind manchmal, die variieren einfach. Manchmal hat Loda ein bisschen mehr Minuten oder startet manchmal Jovic. Wie siehst du das? Also hat das, ich meine, ich finde es immer interessant, weil die Berliner beispielsweise auf der Position, wenn Siva fit ist, dann ist er Starter, ausfertigt. Das ist halt die klare Nummer eins. Die gibt es bei den Bayern so nicht. Deswegen, was ich persönlich immer ein bisschen schwieriger finde, also für ein Team, dass das da so differ sich unterscheiden kann. Wie glaubst du, gehen sie in die Serie auf der Position 1?
Also in den bisherigen drei Spielen war Loh der bessere Spieler. Es gab aber eine Partie, und das war die in Berlin, wo Jovic im letzten Viertel das Spiel an sich gerissen hat und im Pick and Roll aber mal sowas von kontrolliert hat.
Das kann er halt immer.
Wenn Jovic Bock hat, wenn er richtig into it ist und sich darauf einlässt, auch vielleicht mal von der Bank zu kommen und dann Gas zu geben, dann glaube ich, kann er ein ganz, ganz entscheidender Faktor werden. Gerade auch aufgrund seiner Größe. 1,98 Jovic, auf der anderen Seite Walton Jr. 1,85, Siva 1,84. Im Pick-and-Roll hat er die größten Vorteile, auch um dann die richtigen Pässe zu spielen. Das wird häufig unterschätzt. Da ist ein Größenvorteil durchaus wichtig, um eben das Spielfeld gut zu sehen. Loh natürlich auch mit einer starken Saison. Jetzt in den Playoffs nochmal gesteigert, wird fast 50% Dreier. Macht auch einen super guten Job. Vielleicht sehen wir sogar mal beide zusammen. Wer weiß.
Haben sie auch schon mal gemacht.
Gerade gegen Berlin. Wenn die wirklich mit unheimlich viel Pace spielen, ist das vielleicht auch eine Option, dann mal mit zwei Guards auf Bayern Seite zu spielen. Aber ich glaube, Jovic, der kann sehr, sehr wichtig werden und der kann Matchup-Probleme darstellen für die Berliner.
Ja, also Position 1, trotz Siva in Überform, das kann man, glaube ich, so konstatieren, nach der Oldenburg-Serie, da hat er ja auch einfach eiskalt, so wie es jetzt Serdan Klaric gerade das erzählt hat, das waren einfach Dagger-Dreier, die er da reingenagelt hat, aus 10 Metern auch gerne mal. Dafür ist er halt immer gut. Also Position 1, leichter Vorteil Bayern. Können die so
das? Ja, Jovic hat mir zuletzt gut gefallen. Also wie Alex schon gesagt hat, wenn der Bock hat, ist das einfach Wahnsinn. Ne? Der hat, und wenn es drauf ankommt, hat er meistens immer Bock. Also dann macht
wenn
der sowas schon,
geht.
Wenn dann danach kann der schon einen Unterschied ausmachen. Auch übrigens im letzten Jahr im Finale.
Stimmt.
Da war er auch stark.
Ja.
Also ist das überhaupt, also das ist ja noch die Komponente, die ja dazukommt, ne? Diese Psychonummer, dass die Berliner einfach alles verloren haben.
Das ist sicherlich ein Faktor. Also 4 Spiel beziehungsweise 4 Finals haben sie jetzt verloren. Letztes Jahr Pokal, BBL-Finale, dieses Jahr Pokal, Eurocup-Finale. Natürlich gewinnst du an Erfahrung, aber du beginnst auch nachzudenken. Nicht zu unterschätzen.
Ja. Gibt es noch ein Duell, wo du einen Vorteil siehst oder wo du sagst, okay, da haben die Berliner vielleicht doch?
Es gibt zahlreiche interessante Duelle.
Ich finde auch, also es ist manchmal ist es einfach so fließend dann. Also ich
Also wenn wir die Dinger mal durchgehen,
ja.
Auf der 2 Djedovic ja. gegen Hermansson,
ja.
Djedovic mit einer Übersaison,
Wahnsinn.
Super konstant.
Ja. Ja.
Hermansson hat sich jetzt in den Playoffs nochmal gesteigert, 15 Punkte pro Partie. Der wird vergessen, wie gesagt, er hat noch nicht gegen die Bayern dieses Jahr gespielt. Playoff-Topscorer
der Berlin, oder?
Ja. Ja, also wirklich ganz, ganz stark. Das wird hochinteressant sein. Ich kann mir übrigens auch vorstellen, dass Djedovic vielleicht mal verteidigt gegen Siva, der hat jetzt gegen TJ Brain sehr, sehr guten Job gemacht, beziehungsweise dass Djedovic gegen den Spieler verteidigt, der dominiert.
Ja.
Das kann ein Hermansson sein, das kann ein Siva sein, das ist natürlich tagesformabhängig. Auf der 3, das ist für mich das Schlüsselduell. Lucic gegen Giedraitis.
Giedraitis noch etwas anfällig, sage ich mal, oder launisch,
ja.
Diese Playoffs.
Ja, auf jeden
Den
Fall.
Den haben wir schon deutlich stärker gesehen.
Nur 25% aus der Distanz.
Ja. Ja.
Während der Saison über fast 45%.
Ja, eigentlich eine super Saison, der ist hinten raus jetzt so ein bisschen, schwächelt er ein klein wenig. Mhm.
Genau, und auf der anderen Seite Lucic genau das Gegenteil.
Genau,
der legt jetzt richtig los, der hat überragend gegen Fechter gespielt, da hat er einen richtig, richtig guten Job gemacht.
Ja.
Dreier stark getroffen, verteidigt, war sehr emotional dabei, wie wir alle gesehen haben.
Oh ja, das ist natürlich auch eine Sache, die du tatsächlich, also man sagt ja immer, man macht das nicht bewusst. Aber bei solchen Spielern kannst du natürlich schon versuchen, vielleicht ein Ticken physischer zu sein, vielleicht mal im ersten Spiel schon ein klares Foul zu begehen. Das sind Dinge, mit denen du, glaube ich, bei einem Spieler wie Lucic schon, das kann in beide Richtungen natürlich auch gehen, weil du hast es gesehen, gegen Fechter, dann hat er den Dunk und trifft sofort den Dreier. Trotzdem, kann das eine Möglichkeit sein in so einer Finalserie?
Ja, also es wird der Fall sein, ich bin mir da relativ sicher. Mhm. Das gehört zu den Playoffs dazu, dass du da auch mal ein bisschen härter reingehst.
Ja, und so kleine Psycho-Sachen. Meine letzte Saison war es ja so, Saibu gegen Reggie Redding war das, ne? Dieser Psycho-Alarm kurz ausgelöst wurde. Also Lucic ist sicherlich ein reizbarer Charakter, der dann schon auch mal über die Stränge schlägt, emotional. Aber
Emotionen können dazu. Also ich finde, man muss da so ein bisschen unterscheiden. Solange es im Rahmen bleibt, da wollen wir das doch sehen, dass es da mal richtig rund geht und dass da Trash-Talk dabei ist, dass da auch mal vielleicht so ein bisschen Rangelei dabei ist, solange es nochmal im Rahmen ist, finde ich, gehört das dazu.
Und das ist ja auch was man den Bayern vielleicht hin und wieder sogar ein bisschen vorwirft, dass sie halt einfach sehr, sehr cool sind und ihren Stiefel runterspielen, weil sie halt so viel dominiert haben und teilweise ja fast schon auch so diese nicht Arroganz haben. Wir haben es vorher im Vorgespräch so ein bisschen, sollten sie nicht mit Golden State vergleichen, aber da muss
sie
ich
wissen
jetzt
einfach
denken,
immer, was zu tun
genau, ist. Genau, sie wissen einfach, dass sie individuell eigentlich in der BBL niemanden haben, der sie matchen kann, muss man, glaube ich, so sagen. Und das spürst du dann schon in deren Approach auf viele Spiele so. Ja, macht mal. Mhm. So, wir sind jetzt mal im zweiten Gang, dritten Gang.
Und das musst du ihnen nehmen. Genau,
eigentlich
das,
genau das musst du ihnen nehmen. Ja.
Die Berliner müssen in die Köpfe von den Münchnern.
Ja.
Ansonsten, wie gesagt, die Bayern sind eine sensationelle Mannschaft. Du hast das Gefühl, immer wenn sie dann mal wirklich wollen, dann kannst du sie nicht verteidigen, dann haben sie so viele Optionen und ich sehe immer noch super viel Luft nach oben, zum Beispiel wie du Kopon einsetzt vielleicht, wie du einen Derrick Williams einsetzt.
Jetzt auch in den Playoffs,
genau,
im Halbfinale, Wahnsinn.
Das ist wirklich extrem, wie stark diese Mannschaft ist. Aber Berlin ist gereift und wenn wir mal darauf schauen, was sich vielleicht ein bisschen verändert hat, auch zu den letzten Finals, sie sind viel tiefer geworden, sie sind in der Breite deutlich stärker besetzt und der ganz entscheidende Punkt, was hat sich verändert, unter dem Korb. Sie viel, viel besser besetzt. Ja. Landry, Noko, Johannes Thiemann. Ja. Letztes Jahr,
Thiemann, der
Radosavljevic, der teilweise fast nicht mehr spielbar war.
Ja.
Also der wirklich sehr dominiert wurde. Und unter den Körben, 3 Spiele bisher dieses Jahr. Wie gesagt, Aussagekraft sei mal so ein bisschen dahingestellt.
Mhm.
Im Schnitt 14 Rebounds mehr für Alba Berlin.
Wie wird Berlin dann starten, wenn Berlin geht, Bayern geht ja meistens mit Bartel auf der 4 und Booker auf der 5. Mhm. Dann wird Noko sicherlich spielen.
Noko 5, ja. Sigma 4,
Giedraitis
3, Hermansson und Siva auf 2 und 1.
Ja. Also da wird es auch so ein bisschen auf das Foul-Management ankommen bei Noko, denke ich mal auch.
Ja, also Noko ist ein ganz entscheidender Spieler. Also er hat ja so, ich glaube sogar sein Debüt hier in München gefeiert.
Richtig, und das war super damals.
Er
hat
sensationell gespielt und er ist so wichtig, weil letztes Jahr Radosavljevic, die Bayern haben es ausgenutzt, ja. Und du siehst immer einen Spieler, der im Pick-and-Roll nicht verteidigen kann. Großer Center, der da Schwierigkeiten hat, Mahal Basic jetzt. Mhm. Das ist sehr, sehr schwierig. Und jetzt hast du mit Noko einen Spieler, der eigentlich unheimlich physisch ist, der unheimlich schnell unterwegs ist, der im Pick-and-Roll sehr, sehr clever auch verteidigt, der eine Präsenz ausstrahlt. 3-mal dieses Jahr hat er gegen die Bayern gespielt. Im ersten Spiel +9, wenn er auf dem Feld war. Die Bayern hatten gewonnen. Im zweiten Spiel auch +9. Da hatte Alba gewonnen. Und im letzten Spiel -10. aus Sicht von Alba, aber Venoko auf dem Feld stand -3. Das heißt, der tut der Mannschaft unheimlich gut. Der hat Monsterspiele. Jedes Spiel war unheimlich gut. Und das kann ein Faktor werden. Also das ist ein Unterschied zum letzten Jahr. Unter den Körben sind die Berliner deutlich besser aufgestellt als noch in den Finals 2018.
Das sehe ich auch so. Natürlich Defizite offensiv bei Noko, weil er einfach diesen hektischen Abschluss hat. Aber auch da...
Aber ist das so wichtig? Du hast so viele offensive Waffen.
Ja.
Du kannst ihn im Pick and Roll sehr, sehr gut einsetzen.
Sagen wir so, ich finde, er muss zweite Second Chance Punkte, die muss er einfach mehr machen. Und du musst die gegen die Bayern machen vor allem.
Ja.
Weil das sind so diese extra Punkte, die du nicht planst und die du dann trotzdem bekommst. Und da hat er einfach manchmal Situationen, natürlich auch, weil er durch ist, weil er sich so reinhängt in der Defensive. Bei ihm ist er genauso umgekehrt gefühlt.
Ja, aber ich glaube, er gibt der Mannschaft defensiv so viel mehr, dass es viel wichtiger ist, diese defensive Präsenz, als das, was er offensiv vielleicht nicht drauf hat. Das ist ein
Bonus. Ja, absolut, da bin ich bei dir.
Und du hast so viele Leute bei Alba, die kreieren können.
Ja.
Ein Hermansson, ein Siever, also aus der Starting Five gedacht. Ja. Gidreit ist jetzt, ja, der kann schon auch selbst kreieren, aber ist lieber einer, der in Szene gesetzt wird. Ein Sigma, der sensationell ist. Daher glaube ich, fällt das gar nicht so sehr ins Gewicht.
Ja, Position 4. Kennen wir sehr gut aus der letzten Finalserie. Das war wahrscheinlich das Schlüsselduell. Finals MVP wurde dann Danilo Bartel. Sigma wurde da auch kritisiert, sagen wir so, als Liga-MVP, der dieser Serie nicht so seinen Stempel aufdrücken konnte.
Obwohl er in der Lage ist, das Low-Post von Bartel zu verteidigen.
Kräftemäßig kann er da ganz gut dagegenhalten.
Als einer der wenigen,
Als einer der wenigen. Danilo Bartel natürlich mit einer unglaublichen Saison. Also wirklich der absolute Wahnsinn. Super effizient, gerade im Low-Post, wir haben es jetzt gegen Fechter wieder gesehen, ist er nicht zu stoppen, wenn er da in der richtigen Position tief unterm Korb die Kugel bekommt, ist er so stark. Aber Sigma kann dagegenhalten. Sigma muss jetzt mal zeigen, dass er wirklich auch auf der großen Bühne, also wenn es wirklich drauf ankommt, dass er da abliefern kann. Das ist wichtig das für ihn.
Das war ja, also Eurocup-Finale war sicherlich eines seiner schwächsten Spiele in der Saison.
Ja, das war das schwächste Spiel.
Das dritte. Dann gab es das Finale in Bamberg im Pokal, da war er krank. Mhm. Also hat er trotzdem gespielt, trotz Krankheit gespielt. Ja. Aber das fällt natürlich auch psychisch gesehen unter,
war auch
ich war nicht da, ich konnte nicht helfen. Und ja, im letzten Jahr im Finale auch nicht der absolut überragende Mann, den man sich da gewünscht hätte. Also sicherlich einer der, im Grunde wir können reden, über wen wir wollen. Ne? Also jeder kann da der Schlüsselspieler werden. Und kann am Ende Finals-MVP werden. Ich glaube, von allen, die wir gerade genannt haben. Von der Bank kommen ja auch ganz interessante Kandidaten. Ein Korponen zum Beispiel. Oder vielleicht startet auch Loh. Jovic kommt von der Bank.
Kann
ja auch sein. Oder Johannes Thiemann. Spannende Geschichte auch auf der großen Position.
Ja, ich finde, Alba kann eigentlich defensiv sehr, sehr viel matchen. Also, dass es sehr, sehr gut ist. Also, das haben sie geschafft, wirklich durch ihre Neuverpflichtung. Da sind sie stärker besetzt. Es gibt aber ein Matchup-Problem, das heißt Derek Williams. Da haben die Berliner Probleme. Da haben sie keinen, der ihn wirklich gut verteidigen kann. Okay, wer kann das in der Bundesliga? Aber da gibt es wirklich keinen Spieler. Tim Schneider hat es teilweise gemacht. Nils Giffey dann sogar auch in Berlin. Du brauchst jemanden relativ Schnelles. Aber er hat natürlich auch wahnsinnig viel Power, Derek Williams. Er wird gedoppelt werden. Also wenn du den im 1 gegen 1 verteidigst, der wird gedoppelt werden.
Ja, und ich glaube, sie werden viel richten können über Team-Defense. Was musst du. Und auch das natürlich ein guter Punkt. Berlin und die Turnovers jetzt auch in Playoffs und in wirklich großen Spielen auch, weil sie manchmal einfach zu nachlässig sind. Und das, wenn du dann einen Spieler wie Derek Williams auf dem Feld hast, der dir halt alles wegfinisht dann auch.
19 Punkte übrigens dieses Jahr im Schnitt gegen Berlin.
Okay, das ist... Hatte ich nicht auf dem Schirm. Und
im ersten Spiel gleich mal 26 gemacht. Also der tut den Berlinern weh. Und da sehe ich Matchup-Probleme für Albert. Das wird schwierig werden.
Gegen Fechter wusste er teilweise gar nicht, wo er da gelandet ist, muss man sagen. Also da hat er schwierig. Also gut, da war es dieses ominöse Spiel 1, wo er nicht eingesetzt wurde. Geschont wurde, ich mache Anführungszeichen. Ich weiß es einfach nicht.
Ja, er hatte Zwicken in der Wade, aber er stand trotzdem im Kader und Hobbs musste deswegen aussetzen.
Genau.
Thema Braden Hobbs ja auch nochmal so eine Sache. Da haben wir gegen Fechter schon drüber gesprochen. Nicht im Kader gewesen teilweise. Ich glaube, dass er auch massiv angefressen war, aufgrund der Tatsache, dass er nicht im Kader war. Ist das einer, den man zurückholen muss für diese Serie?
Ja, also erstmal sind wir nie dabei im Training und das ist immer so ein bisschen schwierig zu beurteilen. Das sagt sich dann immer von den Medien relativ einfach. Ich glaube, das muss man mal dazu sagen. Gibt natürlich die Situation, dass ein Ausländer sitzen muss. Wer ist dann der andere, der sitzt? Ein Dangubic vielleicht. Ich glaube, ein Dangubic ist aber sehr, sehr wichtig von der Bank, um eben da ja, Lucic ein bisschen Lucic zu entlasten. Mhm. Es ist nicht so leicht, wie es ausschaut. Ja? Also es ist wirklich nicht so leicht, wie es ausschaut. Und Braden Hobbs hat natürlich wahnsinnige Qualitäten, offensiv ein kreativer Spieler, der dir im Angriff immer sehr, sehr gut tut. In der Defensive, ja, körperlich. Also ich kann verstehen, es gibt viele Argumente, die dafür sprechen, dass du ihn eben bringen musst. Aber es gibt eben auch Argumente zu sagen, okay, wir gehen mit 6 anderen Ausländern in die Partie.
Defensiv hast du den Vorteil mit Dangovic dann.
Warum hat eigentlich, ich habe ja wie gesagt das Spiel nur ohne Ton gesehen, warum hat Aito eine Kappe aufgehabt?
Die war sehr cool.
Ich fand sie auch stark, ja. Mhm.
Aber das, ich glaub, hat Aito vorher schon mal eine Kappe getragen?
Ich glaube nicht.
Und dann mit Anzug, Krawatte und der Kappe, das sah so ein bisschen so aus, als hätte er sich irgendwie der Friseur die Haare verschnitten und der musste irgendwas verstecken. Aber es gab keine Begründung.
Anzug und, ne? Ich habe nur das letzte Viertel gesehen. Also live gesehen, und da kann man dann auch gar nicht mehr wegschauen, wenn er dann eingeblendet wird. Es hatte Style. Aber
ich fand's gut.
Ich bin sowieso ein riesen Aito-Fan, und das ist dann nochmal ein Statement dazu. Und übrigens da auch, weil wir über die Bankspieler gerade gesprochen haben und über Giffey vorher schon, der hatte da wieder diese zwei, also das ganze Spiel, glaube ich, 0 Punkte bis ins letzte Viertel und ballert dir dann die 2 Back-to-Back-Dreier rein.
Ja, ist super wichtig für Alba, vor allem, weil er auf der 3 und auf der 4 spielen kann.
Genau.
Also ist ein super wichtiger Spieler, der auch auf einmal dann auftauen kann. Die haut dir auf einmal ein paar Dinger von außen rein. Ich erinnere mich noch, Spiel 4 letztes Jahr, wo die Berliner 1-2 zurücklagen, 20 Punkte
in Berlin,
gemacht. Ja. Sensationell aus dem Feld geworfen, ich glaube fast perfekt. Der ist super gut. Ja, also wenn der einen guten Rhythmus hat, dann kann er den Bayern wehtun. Mhm. Ich glaube, wie gesagt, Alba kann sehr, sehr viel matchen defensiv. Sie haben sich da geschickt verstärkt vor der Saison. Außer Derrick Williams, das könnte ein Matchup-Problem werden. Das war es in den bisherigen Spielen. Aber nochmal, die sind nicht unbedingt aussagekräftig, weil da auch Belastung immer eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel jetzt, wo Alba im letzten Viertel eingebrochen ist gegen die Bayern Ende April. Ja, da war es ja auch der Fall, dass Alba zuvor in 10 Tagen 4 Spiele hatte.
Das war, genau.
Und das ist dann schwierig zu bewerten.
Testspiel fast, ja.
Da, wo Bayern den Pokal verloren hat, da haben sie davor gegen Real gespielt, 2 Tage vorher, und hatten noch ein anderes Euroleague-Spiel unter der Woche. Also schwierig zu bewerten, aber manche Sachen kann man rauslesen. Zum Beispiel, wie es eben unterm Korb zuging, dass Derrick Williams ein Matchup-Problem ist und lauter solche Sachen.
Mhm. Wer gewinnt dann die Serie?
Puh, ich glaube, es ist deutlich. Also ich finde, die Bayern haben sich verstärkt im Vergleich zur letzten Saison, sind besser geworden. Ich glaube, Alba ist viel besser geworden, ist deutlich stärker geworden. Ich sehe Bayern noch besser besetzt. Ich glaube, Bayern ist vom Kader her noch die bessere Mannschaft. Alba hat keine Coaching-Nachteile, glaube ich. Ich glaube, Aito ist ein ganz, ganz erfahrener, und der weiß genau, mit welchem Gameplan er da reingeht und wie er da die Bayern ärgern kann. Aber ich glaube, am Ende die individuelle Qualität macht es für die Bayern im 5. Spiel.
Ja, der Heimvorteil ist natürlich dann auch nochmal so eine Geschichte hinten raus.
Letztes Jahr haben sie ja gleich das erste geklaut im Audidom.
Ja.
Das hat ja alle überrascht, und dann haben sie diese Mega-Klatsche kassiert.
Erstes Viertel 9-26.
In der Mercedes-Benz-Arena. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, das würde ihnen nicht mehr passieren.
Glaube ich auch nicht. Ja. Also das haben wir jetzt schon in der Oldenburg-Serie gesehen. Ja. Die sind erfahren, sie haben so abgezockt gespielt, so cool gespielt. Ja. Nicht immer den allerbesten Basketballer, immer gewusst, was sie machen mussten.
Aber da muss ich natürlich auch sagen, wir haben ja die Bayern auch oft in der Euroleague gesehen, die können auch so unfassbar abgewichst spielen. Das
Wahnsinn. Jovic.
Jovic ist da natürlich schon.
Ja, und die Bayern, also
eine Nummer.
Dejan Radonjić wird ja häufiger mal so ein bisschen kritisiert, aber er macht einen guten Job in München. Also da kann man sagen, was man will. Ja, also natürlich ist er in manchen Punkten vielleicht angreifbar in Bezug auf Williams und Kupon. Das hat mir auch schon häufiger
angesprochen. Oder eben das berühmte Ingame-Coaching, was ja quasi nicht stattfindet.
Aber hey, der Typ hat eine gute erste Euroleague-Saison gespielt. Yeah. Pokalviertelfinale hat wehgetan daheim. Mhm. Aber wann hat Bayern zuletzt daheim verloren in der BBL? Ich glaube, das war Spiel 1.
Das muss so sein.
In den letzten Finals. Also der hat es schon immer wieder geschafft, seine Jungs da konstant einzustellen.
Also Coach Radonjić polarisiert tatsächlich sehr. Also wir kriegen da auch immer wieder Zuschriften, jetzt gerade von Johannes Mewes auch, der teilweise eher meint, dass wir manchmal zu hart ins Gericht gehen mit ihm, weil er eben diese gute Performance dann abliefert insgesamt. Weil wenn du jetzt so eine Zwischenbilanz ziehst, du kannst... Also da gibt's eigentlich nichts.
Deswegen wurde mit ihm ja auch verlängert.
Genau, also ungewöhnlich. Trotzdem finde ich es ungewöhnlich,
dieser
frühe Zeitpunkt der Verlängerung,
muss man auch mal sagen. Ich denke mal einfach, dass man gesagt hat, der hat uns wieder eine gute Saison beschert und da kann man ihm nicht...
Und das hat er auch. Und das hat er auch. Definitiv. Die Bayern spielen teilweise überragenden Basketball. Was haben wir uns an den Spielen erfreut in der Euroleague? Zu Hause gegen Barcelona.
Fenerbahce.
Ja, zu Hause gegen Fenerbahce. Mhm. Auch das Spiel gegen Real, wenn sie es verloren haben, war trotzdem stark. Ja. Mhm. Die haben richtig Laune gemacht. Ja, und hinten raus hat es dann ein bisschen gefehlt, aber trotzdem, der hat einen guten Job gemacht.
Und er hat ihnen halt diese Defensive eingeimpft, die wir letztes Jahr ja auch gesehen haben durch die ganzen Playoffs und dann auch in den Finals. Ich bin gespannt, ob sie dieses Level wieder erreichen, weil was da defensiv zum Teil ablief, war schon auch, also das war die beste Verteidigung, die wir je gesehen haben von dem Team in Deutschland, glaube ich. Mhm. Das haben sie jetzt über die Saison hin und wieder mal aufblitzen lassen, weil sie eben...
In Vechta, Spiel 2.
Ja, stimmt.
Letztes Viertel. Mhm. Vechta stehen K.O. und die Bayern so abgezockt.
Die wussten nicht mehr, wohin.
Das ausgenutzt. Ja. Unglaublich gut einfach nur.
Und das macht dann schon... Das kann Unterschied ausmachen. Und um das Coaching nochmal dabei zu bleiben, du kannst natürlich Aito schon auch hin und wieder Dinge vorwerfen oder was heißt vorwerfen?
Timeouts. Genau. Ja. Und übrigens, ich habe jetzt noch, da muss ich nochmal genau recherchieren, also er hat schon viele Titel gewonnen. Aito, Serdan hat es ja gerade angesprochen, aber ich glaube, der letzte, der ist lange her. Also, ich will nicht sagen, dass er. Das
so Badalona 08.
War das 08?
Mhm. Ich glaube.
Mhm. Ja, das sind stabile 11 Jahre.
Olympia. Mit Rudi und Ricky.
Vor Olympia,
ja. Und wem noch? Deutscher Spieler?
Jan Jagler.
Danke.
Wow. Also im Moment. So cool. Du musst natürlich mit unserem Birdman auch noch Trivia machen. Ne?
Also ja, haben wir ja gerade.
Aber den, also so mal hier, so richtig die knacke Fragen, die du mir oft stellst. Die war schon gut. Nein, ich hätte nachdenken müssen. Und dann hätte ich den Namen Jagler gehört und hätte ich gesagt, ja genau stimmt. Das wäre die Geschichte.
Das war ein sehr spannender Kader generell. Ich überlege gerade noch, es war...
Du willst jetzt den Kader raussuchen von 2-8 Badalona mit Aito als Coach, Jan Jagler und...
Nee, ich habe noch eine gute Nachtrivia zu, nämlich ich muss sie nur schnell... Ja klar. Welcher andere damals ehemalige BBL-Spieler stand im Kader, aber kein Deutscher?
Demont Mallett.
Danke. Wow. Das ist leider brutal.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade zu hören war, weil das hier mal kurz
rausrutscht ist,
aber
Demont
Mallett, ja.
Ja. Ja. Ja, da war der auch dabei.
Wahnsinn. Also wo kennst du dich besser aus, NBA oder BBL? Bei so Trivia-Sachen.
Gleich.
Gleich?
Gleich.
Gleich. Ich will mich jetzt ja nicht irgendwie
da... Gleich gut. Das gut hast du dir so verkniffen.
Überhaupt eben nicht. Ja, gleich durchschnittlich.
Stark. Also wir werden uns nicht auf einen Tipp, glaube ich, einigen können.
Ich sag die Bayern in 5.
Okay, die Bayern in 5.
Jetzt will ich von euch aber auch was hören.
Es klingt wie ein sehr, sehr, sehr logischer Tipp.
Es klingt wirklich wie ein logischer Tipp, aber man hört, liest viel, dass angeblich, also viele den Berlinern mal einen Titel gönnen, um so ein bisschen wieder Rivalität reinzubringen, Abwechslung reinzubekommen und dass Berlin auch mal wieder einen Titel gewinnt.
Ich sage jetzt mal so, ich finde die Mischung, die sie haben jetzt bei den Berlinern, ist auch insofern spannend, weil einige Spieler auch dabei sind, die dieses letzte Finale nicht gespielt haben. Das heißt, die haben diese ganze Mega-Historie noch nicht so aufgesaugt. Also ein Hermansson, Giedraitis, die natürlich auch Finale verloren jetzt zweimal in dem Jahr, klar. Mhm. Aber ich glaube, das tut ihnen gut, diese Mischung. So wie du gesagt hast, sie sind viel stärker. Sie haben Noko unterm Korb. Und letztes Jahr ging es schon über 5. Aber gut, Bayern ist auch viel stärker geworden seit letztem Jahr. Sie sind beide stärker geworden.
Ja, ich finde, man muss aber bei Berlin auch ein bisschen abwarten, wie Giedraitis jetzt spielen wird.
Stimmt.
Ja, also letztes Jahr, für wen ist er gekommen? Für Grigonis, der im ersten Spiel 30 Punkte letztes Jahr gemacht hat.
Guter Punkt, Punkt.
Der richtig performt hat. Butterfield, der auch sensationelle Finals gespielt hat, im letzten Spiel auch fast 30 Zähler gemacht hat.
Müsste dann Hermansson abfedern, was er bisher tut, zweifelsfrei.
Genau, also da muss man auch mal abwarten, wie die performen, aber ich traue es Berlin auf jeden Fall zu.
Ich traue es ihnen auch zu.
Klar.
Ein Siva in Überform, wenn er diese Form beibehalten kann und auch ein Sigma, der vielleicht mal eine Serie dominiert, der muss es ja gar nicht offensiv oder zählbar durch Punkte, das
macht er selten.
Genau. Deshalb hat er da ja auch noch eine Rechnung offen. Du grinst, sagt
dein Tipp. Ja, aber ich denke immer, dass am Ende einer Geschichte so eine Art Meta-Ebene oder Meta-Geschichte steht und vielleicht ist es...
Ah ja, das ist der philosophische Ansatz.
Ja, ich denke immer, vielleicht quatschen uns wund und am Ende gewinnen die Bayern einfach 3-0.
Nee.
Sowas.
Nee.
Das so, dass es dann die Playoffs der Sweeps sind. So wollte ich
das jetzt sagen.
Das wäre enttäuschend.
Aber das
Ich glaube nicht. Ich überlege nur, was die Geschichte der diesjährigen Saison sein könnte.
Aber es geht halt schnell, gell? Also Bayern Heimspiel und dann gewinnen sie ein Auswärtsspiel, was sie dieses Jahr schon gezeigt haben, dass sie in Berlin gewinnen. Dann haben sie Spiel 3 hier daheim. Aber nee, das wollen wir mal nicht hoffen.
Das wollen wir nicht. Wir wollen 5 Spiele.
Absolut.
Und wir wollen eine Verlängerung im 5. Spiel.
Das war ja letztes Jahr ein bisschen deutlicher im 5. Spiel.
Das 5., das war eigentlich chancenlos im Auditorium.
Zur Halbzeit schon fast 20.
Ja, das stimmt. Das war dann nur mehr so ein Schaulaufen hinten raus.
Und dann geht die längste Saison, glaube ich, der BBL-Geschichte zu Ende. Am 28. Juni ist nämlich erst Spiel 5 an diesem Freitag.
Ja. Also man, übrigens, um den kleinen Schlenker zu machen, wer dachte denn vor Golden State gegen Toronto, dass das Golden State 1-3 hinten liegt nach 4 Spielen?
Ich habe ja 4-3 Toronto getippt.
Du hast gesagt, sweep Golden State. Letzte Woche, wenn ich mich korrekt entsinne. Also, das ist ja das Schöne natürlich auch in unserem Sport, dass da jetzt sehr, sehr, sehr viel passieren kann, logischerweise. Und es hängt sehr, sehr viel einfach vom ersten Spiel ab.
Und es hängt auch viel, es läuft auch viel im Kopf ab einfach. Also, wenn wir mal an Toronto denken, ich muss sagen, ich hätte es nie im Leben gedacht, dass sie es in die Finals überhaupt schaffen, weil ich einfach Milwaukee deutlich stärker gesehen habe. Aber
ich hatte Philly schon stärker gesehen.
Da hat sich was getan. Philadelphia, die Serie, Conference, Semifinals, in Spiel 7 dieser Dobbs-Game-Winner von Kawhi Leonard. Ja, Philly für mich eigentlich die bessere Mannschaft gewesen. Dann liegen sie 2-0 hinten gegen Milwaukee und müssen im Heimspiel in die Double Overtime, wenn sie das Ding verlieren, 0-3 hinten liegen,
dann
ist Toronto weg. Aber sie haben sich durch alles durchgekämpft und sie haben sich entwickelt als Mannschaft und jeder kennt seine Rolle perfekt. Sie haben einen übermenschlichen Kawhi Leonard und das ist halt Basketball. Das kann sich alles Coaching, so entwickeln.
Hervorragendes Coaching, genau. Die Frage ist, hatte Berlin diesen Moment oder können wir ihnen attestieren, dass die kompletten letzten 2 Saisonen ihr Moment war, dass sie diese Entwicklung durchmachen. Aber so hat es halt nicht so diesen, so ebenso wie das Philly-Spiel, Spiel 7.
Schwer zu vergleichen, oder? Also der Weg ist ein ganz anderer.
Natürlich, ja eben.
2x3-0. Aber vielleicht ist der Moment die Oldenburg-Serie, die ihn eben gezeigt hat, dass sie dies ja nochmal auf einem ganz anderen Level spielen und dass sie wirklich auch richtig gute Mannschaften deutlich schlagen können. Vielleicht hat das nochmal was mit den Berlinern gemacht. Aber was ist jetzt euer Tipp? Drückt euch da rum.
Ja. Also du meinst, man soll sich richtig festlegen?
Das erwarte ich jetzt.
Ja. Birdie hat's gemacht.
Was sagst du? Du sagst auch bei den 5.
Das ist auf jeden Fall, ja.
Ich kann das ja, ich weiß es nicht.
Ja, das weiß keiner von uns.
Ich sag, ich gebe keinen Tipp ab. Oh. Ja, ich sag.
Als Sportsmann bin ich enttäuscht.
Ich glaube, Berlin in 5.
Das ist definitiv der romantische Tipp.
Das ist der romantische Tipp.
Der Sportromantiker.
Aber ich möchte das klarstellen, dass es mir egal ist, wer deutscher Meister wird. Also wirklich völlig egal. Ich habe wieder diverse Zuschriften bekommen.
You are a hater.
Dass ich Bayern-Fan bin und sowas. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ich kann nur allen sagen, die diese Posts schreiben, Michael Körner ist Bayern-Fan, denn sei an dieser Stelle gesagt, diese 7 bis 9 Sekunden, die es dauert, dieses Posting zu verfassen, gehen von eurer Lebenszeit ab. Das ist sinnlos verbratene Lebenszeit. Nutzt sie anders. Sagt eurer Frau, dass ihr sie toll findet, lobt eure Kinder, macht das Fenster auf zum Stoßlüften, aber das ist wirklich sinnlos, absolut sinnlos, sowas zu schreiben.
Absolut sinnlos, sowas zu schreiben, ja. Du hast ja Post bekommen. Also
Wir haben Post bekommen.
Nee, es ist nur an dich adressiert.
Du hast mir das Foto von dem Umschlag geschickt. Vor mir ist ein Umschlag mit weichem Inhalt.
Ja.
Und da habe ich gedacht,
weiß nicht, ob es farblich zu deiner Bayern-Bettwäsche passt.
Ich dachte, das wären die Fechter-Shirts von Benny, das Benny uns hier jetzt geschickt hat. Aber da ist ja nur ein Shirt drin. Nee. Benny Zander. Wo wohnt der denn? da sind beide drin. Ja. Nee, eins.
Nee. Eins, das aber die Größe von 2 hat.
Ein Fechter-T-Shirt, also, wo ist deins?
Ich weiß es nicht. Du warst heiß drauf.
Damit der Körner endlich aufhört rumzuheulen, Grüße aus Leipzig. Danke, Benny, ist angekommen. Die Frage ist aber, wo ist deins?
Alles gut.
Waren es 2? Also ich war dabei, wo sie übergeben wurden, in Bamberg. Und ich meine, es war nur 1.
Es war nur 1?
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, es war nur 1.
Wo geht das noch hin, das BBL-Playoff-T-Shirt von Rastafechter in also schlechtem, sehr schlechten norddeutschen Platt gerade von mir vorgetragen. Aber vielen gut. Dank, Benny.
Ja.
Damit ist T-Shirt Gate offiziell beendet.
Offiziell beendet. Wir haben sehr viele T-Shirts abgestaubt in den Playoffs. Danke an alle.
Danke an alle, die uns versucht haben zu bestechen. Es ist ihnen wie immer sehr gut gelungen. Wir sind ja dann auch
die Frage ist jetzt Bandwagon-Fans geworden. Haben dir die Bayern schon ein T-Shirt geschickt?
Nein. Also ich erwarte jetzt auch, glaube ich, von den Bayern und auch von den Berlinern keine T-Shirt-Zusendungen. Dafür ist die Stimmung jetzt zu...
Das Berliner Playoff-T-Shirt ist aber richtig cool mit den...
Oh, was ist da drauf?
So Cartoon-Gesichter aller Spieler.
Mhm. Ah.
Also so Illustrationen. Cartoon ist es nicht, das sind so...
Ja. So Karikaturen, so übertrieben bisschen, dargestellte.
Bisschen, ja. Die sind sehr cool.
Okay.
Ja.
Das heißt, du hast schon eins.
Ich habe es gesehen. Ich war am Mittwoch in Berlin bei Spiel 2.
Du warst ja in Berlin bei Spiel 2.
Richtig.
Und du warst bei Dennis Schröder. Wir müssen auch darüber reden.
Stimmt. Oder? Am Donnerstag, genau.
Das Thema Nationalmannschaft machen wir noch kurz auf.
Ja, das können wir. Wir können auch ein bisschen Team USA schreiben.
Team USA, da ist natürlich wieder unser Birdman gefragt. Team USA für die Basketball-Weltmeisterschaft ist bekannt gegeben worden.
Nee, es ist noch nicht bekannt gegeben worden.
Aber es ist
eine Pre-Selection.
Ja, aber da sag ich doch mal, die sind schlagbar.
Von wem?
Von uns. Wem? Von Deutschland.
Warum?
Also wer macht dir da Angst?
James Harden?
Anthony Davis vielleicht.
Anthony Davis, Kemba Walker.
Damian Lillard.
Lillard taucht ab in wichtigen Spielen.
Jegliche,
Ja, genau. Und James Harden muss...
Das musst du zurücknehmen.
Der Moment, wie gegen Golden State, wo war er denn da?
Ja, wo war er gegen OKC, dieser Game-Winner da? Ja,
der ein Game-Winner.
Ich kann mich noch an einen gegen Houston vor ein paar Jahren erinnern, auch in den Playoffs.
Also
du kannst nicht sagen, Lillard taucht ab in den wichtigen Spielen. Das war jetzt vielleicht gegen Denver so in Spiel 7. Da hat er nicht gut gespielt und gegen Golden State war er müde. Aber
also vor Lillard habe ich nicht große Angst.
Ich sag dir, kein Team dieser Welt kann auch dieses, auch wenn es jetzt gefühlt ein bisschen B-iger ist.
Glaube, es gibt schon Mannschaften, die da mitspielen können.
Mitspielen.
Glaube ich, aber es gibt einen entscheidenden Faktor. An der Seitenlinie steht Greg Popovich. Und dementsprechend, glaube ich, hat er die Jungs da so im Griff und wird die so coachen, dass die relativ easy gewinnen werden, den Titel holen werden.
Du meinst USA in 5?
Genau, die brauchen weniger Spiele als die anderen im Turnier.
Nee, gut. Ja, natürlich sind die gut.
Die sind gut, ja. Es sind auch andere Teams ziemlich gut, aber die sind besonders gut.
Die sind besonders gut.
Allein die Physis ist einfach so unfassbar schwer zu matchen und die Athletik. Das ist,
Wir haben dann auch noch den besten Coach, wie gesagt, vielleicht weltweit.
Wie sind denn da die Starting Five?
Bradley Beal übrigens auch noch kein ganz Blinder.
Muss man abwarten.
Muss man abwarten.
Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass PJ Tucker, der ja auch dabei ist, dass er zum Beispiel startet.
Ja. Das ist so ein klassischer Pop-Move dann.
Genau.
Ja.
Einfach mal so jemanden bringen, der dir den Corner-3 reinhaut, aber dazu auch noch gut verteidigt, Emotionen mitbringt, die richtigen.
Ja. Auch ein bisschen BBL-Charme im Dream Team, Team USA. In der Dream Team
ist es ja ganz. Also, wie willst du die schlagen? Lillard, Harden, Davis?
Vergiss es.
Also, schwierig.
Ja. Ich habe ein Video gesehen, wie Milwaukee in der Saison James Harden verteidigt hat, indem man ihm komplett die linke Hand weggenommen hat und dann eben sehr gut dagegen gearbeitet
hat. Ja, das hat in dem einen Spiel funktioniert und das haben dann auch andere Mannschaften versucht, zum Beispiel die Utah Jazz in der ersten Runde. Aber Harden ist jetzt auch nicht so ein uncleverer Spieler, der kriegt das dann auch irgendwie raus und hat es dann ohne Probleme gelöst.
Also, aber trotzdem, natürlich, wenn Deutschland auf sie trifft, eben möglicherweise Viertelfinale schon.
Ja, wir haben übrigens im Interview Danilo Bartel gehabt, der hat tatsächlich mit seinem Zimmerkollegen Maudo Loh als auch schon diese WM durchgespielt und auch festgestellt, dass wenn man alles gewinnt, Vorrunde und Zwischenrunde, dass man den Amis dann aus dem Weg geht.
Genau, das wäre der Plan. Und
nichts einfach so einfach ist es.
Das wäre der Plan. Das ist realistischer, sage ich dir, als ein Sieg gegen USA. Realistischer.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, es sind keine Serien. Das heißt, es sind K.O.-Spiele und in einem Spiel ist immer irgendwie was drin. Ja? Also das muss man auch
berücksichtigen. Beide Richtungen, muss man auch sagen.
Aber wenn es normal läuft, glaube ich, die Amis halbwegs einen ordentlichen Tag erwischen, dann wird es sehr, sehr schwierig.
Ja, sehe ich auch so.
Gut, das war jetzt der sehr, sehr weite Ausblick. Geh noch mal ganz kurz, du hast Dennis Schröder ja auch getroffen. Erzähl uns kurz deine Eindrücke von Treffen mit DS17.
Er wirkt super entspannt, sehr, sehr glücklich, kam da mit seinem Sohn im Arm, Dennis Malik Schröder, wirkt super, er ist eloquenter geworden irgendwie. Mhm. Und er wirkt tatsächlich jetzt, das ist ja immer so ein Klischee, aber wirkt definitiv auch jetzt nochmal gereift nach dieser ganzen Erfahrung, die er hatte. Da hat er auch sehr offen drüber gesprochen, wie das war, ein Kind zu kriegen, da dabei zu sein bei der Geburt, und wird jetzt auch heiraten im Juli in der Volkswagenhalle in Braunschweig.
Das stimmt wirklich.
Ich
dachte, das wäre ein Witz.
Nein, das ist kein Witz. Hat er aber auch auf der Pressekonferenz gesagt, öffentlich, also wirklich öffentlich.
In dieser Halle? Weil er hat 5000 Gäste oder was? Oder?
Ja, so viel hat er nicht. Also er hatte dann von 300 gesprochen, wo ich mir auch gedacht habe, okay, das wäre dann schon eine große Halle dafür, aber da geht es halt eher so um... Er hat halt Verbindungen dahin. Und
ihm ist
auch
schön.
Ihm ist das auch eben super wichtig, in Braunschweig zu machen. Ihm ist sein Engagement bei den Basketball-Löwen super wichtig. Hat auch den neuen Coach auch die Entscheidung erklärt, dass sie eben nachhaltiger und auf Spieler entwickeln wollen. Und da ist halt Pete Strobel einfach der richtige Mann dafür. Das war schon super interessant zu hören alles. Mhm. Und er wirkt sehr, ich sag mal, sehr in sich ruhend.
Und er hatte einen magentafarbenen Pulli an.
Das hat er an, ja.
Hast du ihm den besorgt?
Nee, er kam so mit. Auch alle natürlich gesagt, gleich, oh, cool, ja. Das sah gut aus.
Sah gut aus
bei uns im Fernsehen auf jeden Fall. Ja. Und ja, super motiviert für die WM. Also, das ist auch er hat jetzt 3 Wochen nichts gemacht und jetzt geht's los und hat Coaches da. Und
er hat ja so kurz angedeutet, dass der Dreier im Mittelpunkt seines Trainingsprogramms stehen wird.
Wieder. Mhm. Also der Wurf war letztes Jahr schon ein Riesenthema und hatte da einfach seine Phasen, auch in der Quali ja immer wieder.
Was trainiert er denn jetzt? Trainiert er den NBA-Dreier oder den FIBA-Dreier?
Ich glaube, jetzt geht es mal Richtung FIBA-Dreier, wenn er in Europa ist. Einfach auch wegen diesem Zwischenziel WM. Hat sehr, sehr von Russell Westbrook und seiner Trainingsmentalität geschwärmt, hat sehr von der Organisation der Oklahoma City Thunder geschwärmt. Auf die Frage, was er denn verändern möchte bei Braunschweig, das war auch sehr spannend, weil er gemeint hat, er hat jetzt erlebt in OKC, wie es ist, wenn du in einer Familie bist, so hat er es nicht formuliert, wenn du in einer Organisation bist, die alles für seine Spieler tut. Und da gab es ja auch diesen einen spannenden Artikel, auch was OKC und die Medien betrifft, dass die ja so verschworen sind innerhalb dieser Organisation wohl, dass sie gar nicht, dass alles nur konzertiert rausgeht, dass sie teilweise ja richtig abblocken und auch teilweise Beatwriter-Lokale gar nicht mehr so richtig Zugänge geben, weil sie halt alles...
Das ist aber nicht gut.
Das ist schwierig, aber daran musste ich denken, als er das erzählt hat. Aber bei ihm ging es, also das hat er natürlich nicht gemeint und auch nicht angesprochen, aber daran musste ich denken. Also OKC ist da wohl sehr speziell und auch was Umgang mit den Spielern betrifft. Und er meint dann, er will nicht, dass es ein Thema ist, ob, wenn du Profi bist in diesem Team, dass du dich drum kümmern musst, ob deine Kleidung gewaschen wird, ob du Socken dabei hast. Das sollte kein Thema sein. Und er weiß, das klingt jetzt banal, aber er will nicht, dass das seine Spieler, die da sind, beschäftigt. So, das war ein Beispiel, das er gebracht hat. Einfach, dass er da so diese Professionalität von NBA-Clubs da auch nach Braunschweig bringen will.
Mhm. Mal also abwarten. Kriegen die alle frische Socken nächstes Jahr hingelegt?
Nicht schlecht, oder? Könnte ich mich auch dran gewöhnen.
Ja. Für jeden Morgen, oder was? Liegen genau, da frische Socken?
Naja, aber ich glaube, generell hat sich Schröder schon unheimlich entwickelt, wie du es gesagt hast. Ist gereift. Ja. Er hat das, glaube ich, ganz gut getan, dass er in OKC nicht im Mittelpunkt stand, dass er da eben Russell Westbrook und Paul George hatte, die viel mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Ja, und es geht in OKC, in Oklahoma City geht es darum zu gewinnen und genau das will er. Er will jetzt nicht mehr unbedingt der Mann wie in Atlanta sein, der am Ende eben war.
Im will Mittelpunkt. Er nicht?
Ja, also zumindest, was er sagt, ist das so zu entnehmen.
Er will auch Starting Point Guard werden.
Ja, das heißt ja nicht, dass er im Mittelpunkt stehen will.
Ja.
Heißt also ja nicht unbedingt das.
Ja, bei OKC wird er nie Starting Point
Guard. Er will aber dort bleiben, also er fühlt sich wohl.
Ja, definitiv. Er sagt auch, es ist Business, er weiß nicht, was passieren wird, aber er würde super gerne da bleiben. Er hat riesen Respekt vor Paul George und Russell Westbrook, vor allem vor Westbrook und auch vor seiner Trainingseinstellung, weil er meinte, sowas hätte er noch nie gesehen, weil der einfach vor jeder Einheit 2 Stunden da ist und macht sein ganzes Programm noch individuell durch. Dann geht erst das Training los und dann nimmt er noch seine Würfe. ja, und ihm ist es ja auch immer super wichtig, das sagt er ja schon sehr, sehr lange, er will immer lernen. Er braucht Orientierung. Das war, glaube ich, seit Liviu Kallin so, dass ihm einer sagt, mach das so und so. Und wenn er den respektiert, den Coach oder Spieler oder was auch immer, dann profitiert er enorm davon. Und ich glaube, das wird man vielleicht auch erst in seinem zweiten Jahr in OKC dann so richtig sehen, weil sie ja auch ganz andere Baustellen hatten während der Saison oder das ganze Jahr über. Und man kann von Westbrook halten, was man will. Die Serie war nicht besonders gut gegen Portland. Kann man so zusammenfassen?
Ja, auf jeden Fall. Man hat keine gute Serie gespielt, auf gar keinen Fall. Aber er bringt das Team auch vielleicht erst dahin. Auch wenn Paul George dies ja der beste Spieler bei OKC war, aber er in Bezug auf Arbeitseinstellung, wie gehst du das Ganze an in jedem Training? Ich glaube, da ist Westbrook schon ein ganz gutes Vorbild. Ja. Und eben auch vor allem für Dennis Schröder.
Ja, absolut.
Okay, gut. Dann sind wir, glaube ich, durch, oder?
Ja, wir können eine NBA-Trivia, sollen wir es nochmal versuchen? Die in eine etwas boulevardeskere Richtung geht.
Boah, da bin ich dann nicht so gut. So, dieses Boulevardeske ist nicht so mein Ding.
Aber es ist so wahrscheinlich trotz. Okay, welcher ehemalige Mitspieler von Dirk Nowitzki hatte was mit LeBron James' Mutter?
Der Sean Stevenson?
Verwechselt man gerne.
Ah, nee, es war Delonte West.
Ja.
Delonte West war es, ja.
Delonte West?
Es ist ein Dallas-Thema.
Ja, aber das ist Boulevardeske. Das ist was für euch, nicht für mich.
Delonte West hatte was mit LeBron James' Mutter?
Mhm. Die haben ja zusammen in Cleveland gespielt. Das war nicht der Sean Stevenson, das war Delonte West.
Genau, ich verwechsel die auch immer, die beiden.
Ja. Die sind ja auch von der Art her so ein bisschen ähnlich.
Von der Einstellung her, glaube ich. So. Wer war der verloren ging auf der... Das war Deshaun Stevenson, der nach der Party verloren
Absolut,
ging.
Absolut, da war Delonte West nicht in der Mannschaft.
Genau, der kam ein Jahr danach.
Genau, ja.
Und Deshaun Stevenson war der oben ohne dann irgendwo verloren ging.
Genau, und LeBron noch so ein bisschen provoziert
hat. Wie hat LeBron James darauf reagiert?
Es kam jetzt nicht besonders gut an, glaube ich. Ich war nicht dabei.
Überraschenderweise.
Also, ja, aber...
Hast du das nie gehört? Das war schon,
das ist schon länger her, oder?
Das ist schon länger her. Wann haben die zusammen in Cleveland gespielt? 2008,
2009? Genau, das war so im ersten Cleveland-Stint, ja. Das war das Frustteam von LeBron, wo er gar niemanden mehr hatte, dann glaube ich, an seiner Seite.
Mo Williams.
Ja, genau, Mo Williams, das zweitbeste Spiel.
Zitrunas Ilgauskas.
Ja, bei einem Finals-Team. Schon heftig.
Okay, das ist eine Trivia, die hätte ich dir gar nicht zugetraut, dass du in diesen Schmuddelkisten wühlst.
Das Problem war, dass es ein Dallas-Spieler war. Da kennst du natürlich alle sofort.
Ja, da ist ein bisschen besser, ein bisschen einfacher dann. Bisschen.
Du hast das hier schon mal thematisiert, als ich nicht dabei war, ne? Dass du 8 Jahre lang alles geguckt hast von
Dallas. Das ist richtig,
Da habe ich Zuschriften bekommen, was du denn da gemacht hättest.
Da war
studiert,
ich
oder?
Das war zur Schulzeit.
Schulzeit noch?
Schulzeit, ja. Ja, Studium wäre vielleicht einfacher gewesen, aber es ging eben bis 2011, weil ich wollte eben diesen Titel. Und den gab es ja dann 2011
aber
und dann war es gut.
Und du bist dann am nächsten Morgen in die Schule gegangen?
Definitiv, ja.
Obwohl du nicht geschlafen hast.
Mittagsschlaf danach. Also man entwickelt ja einen Rhythmus in dem Sinne und der Rhythmus war dann vielleicht etwas konfus.
Also nur für den Hintergrund, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, Alex hat während 8 Jahre lang jedes Spiel der Dallas Mavericks live geschaut.
Richtig.
Nachts.
8 Jahre lang war es.
8.
8 Saisons.
Also von 2003 bis 2008. Von 2003 bis 2011.
Ja.
Genau. Und das ist natürlich...
Schwierige Zeiten.
Ja, das ist natürlich mit einem komplett anderen Leben verbunden. Also du hast ja dann...
Du hast zwischendrin natürlich dann auch 5 Monate, wo gar nichts los ist.
Mhm. Das muss ja irritierend sein.
Also gar nichts los im Sinne von Basketball.
das Leben steht dann plötzlich still.
Und du planst den Alltag dann ja auch ein bisschen drumherum, weil dann... Oder musst du ja fast, oder? Wenn du weißt, okay, da ist ein spätes Westküstenspiel, aber am nächsten Tag trotzdem...
Ja, das war ja angenehm. Also ein Westküstenspiel war ja immer ganz gut, weil das hat dann um 4.45 Uhr begonnen. Die beginnen ja nicht 4.30 Uhr, sondern immer so ein bisschen später, merkwürdigerweise.
Ja.
Das war ja dann sehr, sehr angenehm. Aber wenn du dann halt um 1 Uhr ein Spiel hattest, dann war es ein bisschen blöd.
Stimmt. Dann hast du bist du dann nochmal schlafen gegangen?
Ja,
Sorry.
Ja,
als Schüler sowieso.
Das geht das dann gar nicht.
Ja, klar.
Und hast du auch Schulstunden geschwänzt deswegen?
Nicht einmal.
Nicht einmal. Wow. Was hast du für eine was Abi gemacht, denke ich mal?
Richtig.
Mit welcher Note?
2,3, glaube ich.
Ach komm, ich auch.
Ja. Stark.
2,3.
Aber da hat mich bis heute nie mehr jemand danach gefragt.
Wisst ihr? Mich hat auch nie jemand nach meinem Universitätsabschluss
gefragt.
Bei
mir auch.
Noch nie. Also meine Eltern damals.
Bei dir ist vielleicht verwunderlicher, weil du ein bisschen älter schon bist, ja.
Ja,
aber bei mir auch
noch nicht. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist. Ewig. Egal. Das war's. Danke an Birdie. Können wir uns an
Danke
Birdie?
Auch.
Ich finde Birdie ist schwierig.
Nee, ich finde es auch nicht. Ich würde bei Alex bleiben.
Aber wenn hier drei Alexes rumlaufen, du wirst ja Ich meine, gut, Xandi, ne? Xandi, wir können ja bei Xandi bleiben, Alex, oder? Xandi.
Xandi. Das war jetzt wirklich auch Thema bei gewissen Leuten. Ich hatte ja meine Wette auf, du denkst nicht mehr dran.
Na, sowas behalte ich. So ein Quatsch behalte ich.
Ja, ja. Du,
ja. Man fragt mich nicht, wer mit LeBron James' Mutter im Bett war. Sowas vergesse ich.
Okay. Wie geht's weiter? Am Sonntag?
Genau, wir werden nächste Woche wahrscheinlich einen Tag später erscheinen. Ja,
vielleicht sogar zwei.
Weil
Finale 2 am Mittwoch stattfinden, dann sind wir ein bisschen aktueller. Vielleicht machen wir da mal was ganz anderes.
Ja, wir werden, da verraten wir noch nicht zu viel.
Ja, wer weiß, ob es klappt.
Genau. Danke, Alex. Danke Alex.
Ja, vielen Dank.
Danke auch an Alex im Ton.
Ja, vielen Dank an Alex im Ton, an Alex im Studio.
Und wir grüßen hier an dieser Stelle unseren ehemaligen Basketballkollegen Alex Klich auch ganz herzlich.
Sehr.
Der
absolut
in die Fußballabteilung gewechselt ist.
Ja.
Haben wir noch einen Alex vergessen?
Avrinas. Fällt mir noch ein.
Alex Avrinas.
Na gut, wenn wir jetzt alle durchgehen. Caruso.
Gut, bis nächste Woche.
Alles klar.
We treat people here with complete respect. This is Germany.